Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Kekse. Tim hatte Kekse gebacken. Boah, diese Kekse riechen wirklich gut, sagte er und probierte einen. Und sie schmecken noch viel besser, als sie riechen. Und Tim rannte zu Trudys Haus. Trudy, Trudy, rief Tim, probier unbedingt diese Kekse, die ich gemacht habe. Und Trudy nahm einen Keks und probierte ihn. Boah, Tim, also das sind wirklich die besten Kekse, die ich je gegessen habe, sagte sie. Und daraufhin aßen Tim und Trudy viele, viele Kekse, einen nach dem anderen. Trudy, sagte Tim mit vollem Mund, ich glaube, wir sollten langsam aufhören zu essen, sonst wird uns noch schlecht. Ah, du hast recht, sagte Trudy. Lass uns noch einen letzten Keks essen und dann hören wir auf. Also aßen sie noch einen letzten Keks, doch es waren immer noch so viele Kekse in der Schale übrig. Tim, sagte Trudy, lass uns wirklich einen allerletzten Keks essen. Und dann hören wir wirklich auf. Also aßen sie einen allerletzten Keks. Wir müssen aufhören, rief Trudy, während sie noch einen Keks aß. Ja, sagte Tim und griff nach einem weiteren Keks. Wir brauchen Willenskraft. Was ist Willenskraft? Fragte Trudy. Ja, Willenskraft bedeutet, dass man versucht, etwas nicht zu tun, obwohl man es wirklich tun will, erklärte Tim. Also du meinst, wie versuchst du, keine Kekse mehr zu essen? Ja, genau. Tim nahm die Kekse und packte sie in eine Schachtel. Ha, so, sagte er, jetzt werden wir keine Kekse mehr essen. Ja, aber also, wir können die Schachtel ja öffnen, sagte Trudy. Ja, stimmt. Da band Tim eine Schnur um die Schachtel und sagte, so, aber jetzt werden wir wirklich keine Kekse mehr essen. Aber wir können die Schnur ja durchschneiden und die Schachtel dann wieder öffnen, sagte Trudy. Auch das stimmt. Also holte Tim eine Leiter und stellte die Schachtel oben auf ein Regal. So, sagte er, aber jetzt werden wir wirklich keine Kekse mehr essen. Ihr wisst, was kommt. Aber wir können ja auf die Leiter klettern, die Schachtel wieder runterholen, die Schnur durchschneiden und die Schachtel öffnen. Stimmt. Also nahm Tim die Schachtel, ging nach draußen und warf alle Kekse hinaus. Hey Vögel, hier sind Kekse für euch. Und die Vögel kamen von überall, schnappten sich die Kekse und flogen davon. So. Jetzt haben wir keine Kekse mehr, die wir essen können, sagte Tim. Dafür haben wir viel Willenskraft. Okay, sagte Trudy, dann gehe ich jetzt mal nach Hause und backe einen Kuchen.
Ja, genau, so ist es oft. Wir versuchen, etwas aus Willenskraft zu tun und tun ja gewisse Dinge dann trotzdem. Und vor allem beim Essen und beim Keksebacken, da kennen wir uns ja natürlich alle nach der Weihnachtszeit am besten. Wir wollen keine Kekse essen, aber irgendwie schaffen wir es doch nicht. Und wenn wir nicht offensiv uns oft über die Kekse hermachen, dann finden wir so Ausreden wie ich esse nur 5 Kekse, wie ich letzte Woche gesagt habe, aber dafür 8-mal am Tag. Und wir starten ja mit dem über Wochen jetzt das Thema frei ins neue Jahr starten. Und heute heißt das Thema, gewinne deinen inneren Kampf. Und alleine schon, wenn du das Thema anschneidest, gewinne deinen inneren Kampf, merkst du die Spannungen, die als Prediger wie ich aufploppen, weil ich merke, oh mein Gott, wie erklärt man das überhaupt? Und man denkt sich ja selber, ich wiederhole mich ganz oft zum letzten Sonntag, aber man denkt sich dann selber, das Problem mit dem inneren Kampf habe ich ja nur alleine. Aber wenn ich so in eure schönen Gesichter alle schaue, merke ich wahrscheinlich, dass viele von uns, wenn nicht 110%, innere Kämpfe haben, aber sie mit niemandem teilen können, weil sie oft so absurd klingen, unsere Gedanken, Gefühle und was da drinnen passiert, dass wir denken, oh mein Gott, ich bin alleine mit der größten Katastrophe auf der Welt. Und da haben wir Probleme, weil wir reden ja nicht gerne über unsere Schwächen, über unsere Herausforderungen und schon gar nicht, weil wir gar nicht genau wissen, wie wir es formulieren sollen. Aber es geht ganz stark in diesen Wochen ums Thema Fleisch gegen Geist. Also wenn du gläubig wirst, passiert etwas Unglaubliches in unserem Leben. Wir werden von Neuem geboren und unser Herz wird plötzlich lebendig und warm und es passiert etwas in uns. Vielleicht kannst du dich noch erinnern an den Tag, als du gebetet hast, gemerkt, da drinnen passiert etwas. Und dann kommt etwas in dein Leben, das du vielleicht so weiterleben möchtest wie davor und es passiert wieder etwas da drinnen, dein Gewissen meldet sich. Da drinnen steigt plötzlich ein Kampf auf, den du vorher nicht hattest. Du bist ja zu Jesus gekommen, damit er all deine Probleme löst. Und jetzt hast du noch mehr Probleme als zuvor, weil du plötzlich einen inneren Kampf spürst, der dir ja vorher egal war, ob gut oder schlecht oder irgendwas. Und es zermartert uns förmlich. Und ich habe das selber erlebt, der Kampf in unserem Innenleben kann so massiv sein, dass ich anfange, meinen inneren Kampf selber lösen zu wollen. Und ich versuche meine Gedanken, meine Gefühle, meine Lüste, meine Wünsche, alles, was ich weiß, was irgendwie gar nicht stimmt oder richtig ist und dann ein Durcheinander und ich will und will doch nicht und dann versuche ich das selber zu lösen. Und was ich beobachtet habe bei mir und bei vielen anderen, es endet in einer Katastrophe über unsere eigene Meinung über uns selbst. Wir schaffen es zwar, unsere Haltung zu bewahren, auch ihr online, aber wir schaffen es oft nicht, wirklich innerlich frei zu werden. Und ich möchte heute mit uns reingehen in die Bibel, diese Woche und nächste Woche speziell in zwei Kapitel der Bibel. Der Römerbrief war ein Brief, den der Apostel Paulus, einer der größten Gelehrten der damaligen Zeit und radikalsten Christen und inspiriert und alles, er hat alle Doktor-Ehrentitel bekommen, der hat den Römerbrief geschrieben und speziell zwei Kapitel, die zeigen uns, was in unserem Innern passiert und was eigentlich auch der Ausweg daraus ist. Und das ist ja das Ziel von uns allen. Also von mir, wenn ich schon Christ bin, möchte ich das erleben, diese Freiheit wirklich mit Jesus leben zu können, ohne dass mich mein Inneres quält. Und in Römer 7 steigen wir gerade ein. Römer, das 7. Kapitel mittendrin. Also du kannst ich empfehle dir das auch, wenn du jetzt zu Hause sitzt, so dass du das nachliest, auch hier, dass ihr Römer, ihr könnt den ganzen Römerbrief lesen, aber Römer Kapitel 7 und Kapitel 8 ist wirklich major, fast die wichtigsten Erklärungen vom Christentum. Wenn wir versuchen, aus unserer eigenen Kraft, das heißt mit unserer Willensstärke, mit unserer Disziplin und mit unserem täglichen Leben, so zu leben, wie Jesus das vorgegeben hat, in der Bergpredigt zum Beispiel, wir reden schon gar nicht von den 10 Geboten oder dem Alten Testament, sondern einfach die Bergpredigt, wenn du hernimmst, dann merkst du, ich komme an Anschlag. Da denkst du, es darf gar nicht wahr sein. Wie soll das funktionieren? Und Paulus schreibt uns einige Konsequenzen auf, was passiert, wenn wir versuchen, mit unseren eigenen inneren Mitteln, mit unserer Willpower, mit unseren Gedanken, mit unseren guten Vorsätzen, Probleme zu lösen? Der erste Punkt ist, es entsteht Verwirrung in unserem Leben. Also ich möchte noch dazu sagen, ich möchte heute ein paar Dinge erklären, damit ich dann auch den Ausweg zeigen kann. Also wir bleiben nicht dort stehen und wir werden dazwischen eine kurze Verschnaufpause haben mit einem Lied. Also das Erste, was passiert, ist Verwirrung. In Römer Kapitel 7, Vers 15. Heute ist richtig Bible Study, das richtig gefällt uns ja. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Also Paulus hat hier ein riesengroßes Ich-Problem. Er sagt, ich begreife nicht, ich möchte, ich tue das, was ich eigentlich hasse. Und er hat so ein Ich-Problem wie wir alle. Wir haben ein Ich-Problem. Wir sagen, ja, ich habe so viele Probleme, ich schaffe das nicht, ich möchte es lösen, ich weiß nicht wie. Und er ist völlig auf sich fokussiert. Ich. Und wenn du ganz viel Ichs in deinem Leben hast, um innere Probleme zu lösen, merkst du, das dreht sich ganz furchtbar schnell um sich selbst. Und ich weiß, unsere Verhaltenscoaches und Motivational Coaches und Instagram Coaches, auch alle Coaches, die online sind, die so gute Arbeit leisten, großartig, die sagen uns halt Disziplin und Gedanken kontrollieren und trainieren und um 5, um 4 aufstehen, um 3, dann bist du schneller Milliardär und alles Mögliche. Und es ist sehr viel Ich. Das ganze Internet zeigt dir, wie kannst du besser werden? Und wir trainieren und wir lesen und wir fragen dann die Leute, was liest du gerade für 3 Bücher, damit ich besser werden kann, damit ich weiterkomme. Das ist ich. Und du merkst, boah, ich kriege einen riesen Stress oder du kannst gar keine Reels mehr schauen ohne 5 Millionen Vorschläge. Und dann ist aber das Problem, lass mal einen Tag deine Disziplin fallen. Das kommt zurück wie eine Welle. Arnold Schwarzenegger, einer der diszipliniertesten Sportler, Politiker, Schauspieler, einen schwachen Moment. Und er schreibt in seinem neuen Buch, eröffnet er das schon mit diesem schwachen Moment, sein Leben, seine Familie war zerstört. Ein Tag der Undiszipliniertheit. Also das heißt, das Problem ist nicht in der Disziplin, um frei zu werden. Das hilft, über die Runden zu kommen. Aber es hat unser inneres Problem noch nicht gelöst. Ich selber bin oft mein größtes Problem. Und das sich anzuerkennen, das tut oft so weh. Und manchmal denkst du, mein Gott, was habe ich alles falsch gemacht in meinem Leben? Und ich habe zum Beispiel aufgehört, die Motivation von Menschen zu hinterfragen. Warum sie singen, warum sie mithelfen, warum sie spenden, warum... 50% meiner eigenen Motivation ist auch falsch. Wenn ich ehrlich bin, sage ich, also meine Motivation, Leute sagen, ja, ich kann noch nicht predigen, weil meine Motivation noch nicht stimmt. Die hat bei mir noch nie gestimmt. In 30 Jahren. Da denke ich mir, okay, mach das. Ich schaue auf mich selbst. Und dann merke ich, ja, wenn nicht mal Paulus alle Antworten haben, ja, dann ist es recht okay, wenn wir auch sagen dürfen, wir haben ein Problem mit unserem inneren Garten, mit unserem Innenleben. Paulus ist einer der brillantesten Theologen, der hingegebensten Menschen gewesen und sagt, ich kapier's nicht, ich bin ganz verwirrt. Der zweite Punkt ist, was passiert, wenn wir unseren inneren Kampf versuchen, selbst zu kämpfen, Schuld und Scham. Da schreibt er in Römer 7, Vers 16, ich weiß, dass mein Handeln falsch ist und gebe damit zu, dass das Gesetz gut ist. Also das Gewissen meldet sich plötzlich, ich weiß, dass was ich tue falsch ist und plötzlich meldet sich etwas, das mir da auch noch zeigt, dass es falsch ist. Das heißt, ich tue, und das ist so perfid, ich tue voller Bewusstsein etwas, was falsch ist. Ich denke etwas, was falsch ist, ich handle falsch. Und danach, ich mache es ganz bewusst und danach mache ich mir selbst Vorwürfe. Dann schäme ich mich noch dafür. Zuerst mache ich es bewusst und dann schäme ich mich im gleichen Moment. Ich denke, die Stille zeigt, dass wir alle im selben Boot sitzen. Jesus hat gesagt, und da sehen wir den Geist, Fleisch. Jesus hat gesagt, das Geist, der Geist ist willig. Ja, ich will, aber das Fleisch ist schwach. Der dritte Punkt ist, wenn wir versuchen, unsere Dinge selber zu lösen, ist Zwänge und Süchte. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Es ist eine natürliche Neigung, das Falsche zu tun. Und ist eine natürliche Resistenz in unserem Leben, das Richtige zu tun. Das heißt, wir wollen einfach immer den einfachsten Weg gehen mit allem in unserem Leben. Auf gut Deutsch gesagt, wir wollen gerne sündigen. Das tun wir gern. Und die Bibel sagt sogar, die Sünde ist großartig, ist schön für eine kurze Zeit. Es wäre ja blöd, wenn das wäre ja eine schlechte Marketingstrategie, Sünde zu verkaufen, wenn es keinen Spaß machen würde. Und warum soll ich eine Cola trinken? Und so? Das heißt, Sünde macht Spaß, sagt die Bibel, aber nur für eine kurze Zeit. Wir wollen den Kick. Also ich zumindest. Ich will gerne einen Kick in meinem Leben. Ach, ich kicke mich gerne durchs Leben. Aber ich mag den Kickback nicht. Das, was zurückkommt, die Konsequenzen, die sind furchtbar. Und bei den Konsequenzen rede ich hier nicht immer gleich vom Ehebruch. Wir sagen, ja, Ehebruch, ah, das ist nicht mein Ding. Das fängt nicht an im Ehebruch, wenn du mit jemandem anders im Bett liegst. Das fängt irgendwo an in deinen Gedanken, in deiner Traumwelt, in deiner Wunschwelt. Es gibt ja viele romantische Serien und Bücher und die lesen wir dann und dann fangen wir an, in unserem Gedanken etwas zu kultivieren und es fühlt sich so schön an, ein bisschen abdriften in Wünsche und alles Mögliche. Aber wenn das dann irgendwann wächst in deinem Leben, der Kickback ist meistens sehr schmerzhaft für viele Menschen. Ein klassisches Beispiel, Suchtmittel ist eigentlich nichts anderes, eine Abkürzung zu schaffen zu einem inneren Erfolgsmoment. Also um, Endorphine freizusetzen. Und glaub mir, Drogen funktionieren. Ich war viele Jahre drogenabhängig und ich bin nicht drogenabhängig geworden, weil es so grausam war. Es war großartig. Mein Gott, war das lustig am Anfang. Wirklich. Sonst wäre ich nicht süchtig geworden. Du wirst ja nicht süchtig, weil es so hässlich ist. Aber der Kickback, die Sucht, die Zwänge, die inneren Ängste sind so schrecklich, dass du dir denkst, hätte ich bloß nie. Es ist immer eine Konsequenz von dem, wenn wir da reinrennen. Aber manchmal rennen wir rein, weil wir gar nicht anders können. Wir wissen nicht, wie sonst. Der vierte Punkt ist Selbstverdammnis. Dann stecken wir mit in unseren Problemen drin. Und in Römer 7, Vers 18a steht, ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Du stehst plötzlich da und denkst, oh mein Gott, ich Idiot. Und dann kommen Dinge in dein Leben, das heißt wirkliche Lügengedanken. Jetzt habe ich versagt und aufgrund meinem Versagen bin ich weniger wert. Aufgrund meinem Versagen werde ich es nie schaffen. Ich werde meine Berufung nicht, ich werde meinen Job verlieren, ich werde meine Ehe verlieren. Meine Kinder sind gerade auf die Welt gekommen, weil ich schlechter Vater, schlechte Mutter bin und versagt habe, weil es nicht gleich einschlaft. Wird es später mal drogensüchtig werden und ich bin überhaupt schlecht und da. Und wir kommen hin und ich fühle mich schlecht, es reicht nie, komme in die Kirche, gehe gebeugt nach Hause, weil jetzt habe ich noch einen Auftrag bekommen vom Pastor. Und wir leiden innerlich in unserem schlechten Gewissen dahin. Und es ist furchtbar, so zu leben. Das heißt, du verhungerst bei der vollen Schüssel. Du stehst eigentlich da, die Freiheit vor Augen und quälst dich selber mit deinem Gewissen, weil du es nicht schaffst. Der fünfte Punkt ist absolute Frustration. Immer wieder nehme ich mir das Gute vor. Also wir reden hier, ein Mann, der hat das vor 2000 Jahren geschrieben, einer der brillantesten Theologen und hingegebensten Christen, zur Erinnerung. Denn immer wieder nehme ich das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Dann sagt er, das, was ich nicht tun will, tue ich, und was ich tun will, tue ich nicht. Er hat einen riesen Durcheinander. Und das heißt, das Gesetz der Sünde ist ein Gesetz, das zieht dich runter, wenn du selber versuchst, diesem Gesetz entgegenzutreten mit deiner eigenen Willpower. Das ist wie Fliegen. Es gibt das Gesetz der Schwerkraft auf dieser Welt und wenn du versuchen würdest, selber zu fliegen, ich kann auch mit zwei Händen versuchen zu wedeln, noch schneller, ich werde die Schwerkraft nicht überwinden aus eigener Kraft. Wir versuchen manchmal, aus eigener Kraft das Gesetz der Sünde zu überwinden durch Disziplin und Willpower. Und wir merken, wir kommen gar keinen Schritt weiter, weil innen drin verändert sich's nicht. Und es ist wichtig, dass das Problem, das wir hier angehen, ein geistliches Problem ist und nicht ein Erstlinienproblem von deiner Willenskraft. Der sechste Punkt ist Entmutigung und Verzweiflung. In Römer 7, Vers 21 schreibt er weiter: Ihr seht, dieser Mann nimmt uns in seinen inneren Prozess mit. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute tun will, unweigerlich das Böse tue. Es ist wirklich, und das ist so wichtig zu lernen, wenn du ganz neu Christ bist oder schon lange und damit strugglest. Es gibt diese totale, diese Kapitulation vor Gott. Und in Römer 7, Vers 22, da bringt er uns mit in seinen größten Schmerz. Ich liebe das Gesetz Gottes von ganzem Herzen. Der Mann hat sein Leben hingegeben. Der wollte nichts anderes wie ein guter Christ sein. Doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Ein Mann kam einmal von einem Indianerstamm, kam zu einem Indianerhäuptling und sagte: Ich habe so innere Kämpfe, ich verstehe nicht, was mit mir passiert. Und dann hat er gesagt, der alte Häuptling hat gesagt: Schau, es ist wie, du hast zwei Wölfe in deinem Leben, einen weißen Wolf und einen schwarzen Wolf, und die kämpfen gegeneinander. Er sagt: Ja, wie kann ich diesen Kampf gewinnen? Er hat gesagt: Derjenige, den du am meisten fütterst, der wird den Kampf gewinnen, deinen inneren Kampf. Und Willenskraft alleine ist nicht genug, sondern wir brauchen dieses Wunder, um Jesus zu verstehen. Wir brauchen diese Kapitulation zum Verstehen, was passiert überhaupt in mir. Und gleichzeitig brauchen wir dieses Wunder von Jesus. Vielleicht denkst du dir, ich habe überhaupt keine Probleme, ich weiß gar nicht, von was der redet. Bei mir ist ja alles in Ordnung. Vielleicht ist Hochmut dein Problem. Vielleicht ist Gefühlslosigkeit und mangelnde Reflexion dein Problem. Und wir möchten einfach uns kurz fokussieren während einem Lied. Du kannst sitzen bleiben, die Augen zumachen online. Du kannst da einfach dort, wo du bist, bleiben. Wir wollen uns jetzt mit einem Song gemeinsam auf Jesus fokussieren. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du jetzt innerlich betest und sagst: Gott, öffne mir die Augen für dich, was du gemacht hast für mich.
In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heavens, I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. I draw a permanent boundary line. The enemy has no right to come near my family. No scheme could ever undo God's plans. No matter the circumstance, the cross has sealed my destiny. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. Oh, I will not fear, I will not fear. When the enemy comes near, on the doorframe of my life, it's the blood of Jesus Christ. Oh, I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus.
Der Punkt ist, wir müssen unser Verständnis von dem, was Jesus gemacht hat und macht, in unserem Leben vertiefen. Du kennst ihn schon, aber ich wünsche mir, dass wir das wirklich vertiefen können, wie dieser Mann, der letztendlich zu einem Punkt gekommen ist, wo er völlig verzweifelt ist. Wenn du dann kein Christ bist, vielleicht kennst du diesen Kampf nicht, aber ich möchte trotzdem dich einladen, dass du sagst, okay, ich möchte diesen Jesus in meinem Leben, weil er schenkt mir ewiges Leben und eine neue Dimension von Freiheit, die ich gar nicht mir vorstellen kann. Und Jesus will nicht nur in deinem Leben sein, er will der Herr über dein Leben sein. Wir haben hier den Paulus in Römer 7, Vers 24. Kann ich den anderen Vers bitte haben? In Römer 7, Vers 24 steht: Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Und dieser Mann steht plötzlich hier, einer der größten Theologen, und ich wiederhole es, wie der hingegebensten Gläubigen aller Zeit sagt: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und ich wünsche mir für jeden Einzelnen von uns, dass wir genau zu diesem Punkt kommen in unserem Leben, dass wir sagen: Ich elender Mensch, wer wird mich lösen? Das hat nichts mit Opfermentalität, überhaupt nichts zu tun. Das heißt, ich stehe vor dem allmächtigen Gott und ich weiß, wer ich bin. Und da denkst du dir vielleicht, warum hat er jetzt diese Puppe am Rücken? Ich kann eure Gedanken lesen. Jesus, Paulus und die Schreiber der Bibel haben immer versucht, Bilder zu nehmen, damit die Menschen sie verstehen. Der Leib des Todes war einer der grausamsten Strafen der Römer in der Antike. Das heißt, wenn jemand gemordet hat, war eine Strafe, dass man das Opfer, also die Leiche, dem Täter an den Körper gebunden hat. Und dieser Mann musste, oder diese Frau musste zur Abschreckung mit diesem Körper an den Leib gebunden, so lange laufen und durch die Gegend gehen, bis er selber gestorben ist daran, an den Leichensäften, an den Krankheiten, an allem Schlimmen, was du dir vorstellen kannst. Und das war unbefreibar. Und das heißt, diese alte Natur, diese Natur, die eigentlich tot ist und trotzdem noch an mir klebt, mit der ich ja nichts zu tun haben will, dieser egoistische alte Drecksau, mit der will ich nichts zu tun haben und trotzdem, die hängt an mir, die verfolgt mich, getauft, gesegnet, gebläst, gealles, und trotzdem spüre ich etwas, das mich darunter ziehen will. Und Paulus sagt: Dieser elende Leib des Todes, ich elender Mensch. Und du musst dir vorstellen, der Mörder, der das Ding da hinten draufgebunden hat, das war elend, so zugrunde zu gehen. Und er nimmt dieses extreme Bild und sagt: Wer wird mich hier befreien? Wer wird mich retten? Und wir versuchen oft unser inneres Dilemma, also die Rettung für unser inneres Dilemma ist außerhalb von uns durch den Glauben an Jesus. Also die Lösung für unsere Probleme, für unsere inneren Probleme, wurden durch den Tod am Kreuz von Jesus grundsätzlich gelöst. Das heißt nicht, dass wir den Heiligen Geist nicht in uns haben, der uns hilft, aber die Erlösung ist außerhalb passiert. Das ist nicht in deinen Gefühlen und kannst es nicht innerlich regeln. Das steht, wenn du ein schlechtes Gewissen hast und zu Jesus kommst, dort wurde die Erlösung. Wenn du eine Sucht hast, da draußen, außerhalb von dir, ist die eigentliche Lösung für dein ewiges Leben auch. wenn du in dir suchst, ja, ewiges Leben, ich suche, wann, ich fühle mich gerade nicht gerettet, dann fühle ich mich wieder gerettet, dann fühle ich mich gerettet, dann fühle ich mich am Sonntagmorgen im Worship, je nach Sänger, fühle ich mich ganz gerettet. Oder wenn dann der so falsch singt, da fühle ich mich ganz weit weg von Gott. Und wir suchen dann oft durch Erlebnisse, ja, fühle ich mich gerettet oder hin und her. Oder durch Erfolge, dann sind wir gute Christen, tolle Geschäftsmänner, tolle Geschäftsfrauen, ganz brave Leute, immer brav, brav, mach brav, gut, brav. Und dann denken wir, ah, wenn ich brav bin, ja, dann bekomme ich eine Belohnung. Und dieses System ist da drinnen. Aber vielleicht sind wir gar nicht so brav in den Augen Gottes. Vielleicht sind wir ja ganz elend in seiner Perspektive. Aber durch Jesus, dass er am Kreuz gestorben ist, sind wir perfekt. Jesus schaut uns immer an durch den Gott schaut uns immer an durch den Filter von Tod am Kreuz vor Jesus. Er sieht nie dich persönlich mit deinen Sünden und alles. Er sieht immer zwischen dir und ihm, sieht er Jesus. Und dann kann er dich persönlich anschauen und ansprechen. Und wer wird mich retten? Und hier sagt er wirklich, das ganze Dilemma wird zusammengefasst in einem Satz. Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Punkt. Das wäre jetzt der Moment für einen Applaus. Jetzt klatscht man immer und jetzt nicht. Jesus, Punkt. Jesus, Punkt. Jesus, Punkt. Fest steht, meiner Vernunft nach möchte ich Gottes Gesetz gehorchen. Ich möchte schauen, dass ich alles richtig mache. Aber mein menschlicher Natur nach bin ich ein Sklave der Sünde. Und jetzt brauche ich Jesus, der mich befreit von diesem Leib. Jetzt, Jesus, komm. Muss ich noch einladen persönlich. Und Jesus befreit mich. Und ich muss eigentlich mich nur befreien lassen, damit ich dann frei laufen kann. Und deswegen, es ist nicht vielleicht eine Sache in einer Sekunde gelöst. Es wurde am Kreuz in einer Sekunde gelöst durch den Tod. Aber wir müssen lernen, hierin auch zu leben. Und hier ist ein weiterer Punkt. Erkenne und entschärfe die Lügen, die du glaubst. In 1. Johannes 1, Vers 8 steht, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Sei ehrlich. Sei ehrlich in erster Linie zu dir selbst und sag, ich schaff's nicht. Es ist so viel einfacher, wie sein ganzes Leben hardcore sich selber fertig zu machen. Sag einfach, ich schaff's nicht. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und in Johannes 8, Vers 32 steht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir haben eine Tendenz als Menschen, einfach Dinge nicht bei Namen zu nennen. Wir versuchen mit dem Keks zu diskutieren. Anstatt, dass wir einfach sagen, ich weiß, dass es nicht gut ist, ich möchte ihn essen, ich will ihn essen und ich werde ihn essen, wenn mir niemand aufhält. Wir müssen zuerst mit unserer Sucht, mit unserer Lust, mit unserer Gier, mit unserem Geiz zu diesem Jesus gehen und sagen, Jesus, hilf mir, ich bin geizig. Ich bin ein unkontrollierter Zornpinkel zu Hause. Ich habe meine Kinder nicht im Griff. Ich will sie verändern, aber die lassen sich nicht verändern. Und so weiter. Sei demütig genug, um es zuzugeben. Und wie schaffen wir das im Praktischen? Ich glaube einfach, wir versuchen oft selber mit Dingen fertig zu werden, mit denen müssen wir gar nicht fertig werden. Und in der Bibel gibt es ganz ein einfaches Prinzip. Bekenne deinen Kampf einer vertrauten Person. Du brauchst eine Small Group, du brauchst einen Freund, du brauchst eine Freundin. Weil in Jakobus 5, Vers 16 steht, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Es ist manchmal so peinlich, Menschen zu sagen, was ich für Gedanken und für Gefühle habe. Stimmt? Bin ich ganz alleine auf dieser... Nein, ich kenne euch. Ich kenne den Tobi. Es ist manchmal peinlich, einfach zuzugeben, dass ich geizig bin, dass ich zornig bin, dass ich neidig bin. Es ist peinlich, schrecklich. Aber Scham hält dich ab, davor frei zu werden. Und es braucht manchmal nur hingehen zu einem Freund in einer Small Group und sagt, hey, liebe Freunde, ich zerplatze vor Neid über deinen neuen Porsche. Und ich weiß, es ist nicht richtig. Darf ich bitte mitfahren? Wenigstens. Nein, der Porsche ist neu und so. Und dann hast du zwei Probleme gelöst. Erstens, der andere, des anderen Gier wegen dem Porsche wird hinterfragt und ob er teilen will, und dein Neidproblem. Und wir können offen drüber reden. Und das ist wirklich Christsein und Jüngerschaft und Jesus nachfolgen im 1:1. Die Band kann gerne auf die Bühne kommen. Sind sie schon da? Nee. Nur er. Und ich möchte auch dich wirklich ermutigen, der du heute meine Worte hörst. Wir sind alle im gleichen Boot, wir sind alle unterwegs und Jesus kann uns befreien. Auch, dass wir unsere inneren Kämpfe, das kann, das wird passieren, dass du und ich frei leben können mit diesem Jesus. Weil sonst wäre ja Christentum sinnlos, wenn man genauso, wenn es schlechter gehen würde wie vorher. Aber wir möchten von einer Show zu einem tiefen Moment mit Jesus kommen und frei werden. Und in Galater 5, Vers 6 steht, deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht, dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Bleib im Bekennen, sprich's aus vor Gott zuerst, sag ihm ehrlich, wie es dir geht, und dann wirst du sehen, wie dein Leben sich Schritt für Schritt verändert, wie deine Traumwelt besser wird, du wirst besser schlafen, du wirst deine Nerven werden besser sein, du wirst deine inneren Kämpfe schneller gewinnen, wie du dir das jemals hättest vorstellen können. Weil im Namen Jesus und in den Prinzipien der Bibel echte Freiheit für unser Leben ist. Ich möchte uns gerne segnen und für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich bitte dich, dass du jedem begegnest, der dich vielleicht noch nicht kennt. Und ich möchte vor allem auch jeden Menschen segnen, auch dich zu Hause, jeder, der dieses Gefühl kennt, ich elender Mensch, und der manchmal an sich selbst fast verzweifelt. Und ich möchte dir und uns heute zusprechen im Namen Gottes. Jesus ist derjenige, der Freiheit schenkt, der befreit. Und ich bitte dich für uns alle, Vater im Himmel, dass wir Mut haben, die richtigen Worte zu finden, die richtigen Freunde zu finden und einfach die Dinge auf den Tisch zu legen, die uns oft so quälen. Unsere Schwächen, unsere inneren Kampf auch mit Menschen teilen, die da sind, und dass wir wirklich das erleben können, diese Freiheit, und dass sich niemand schämen muss, dass niemand besser ist, niemand schlechter ist. Und danke, dass du mit uns diesen Weg gehst. Und du, Jesus, bist der, der uns befreit von diesem elenden Leib des Todes, diese alte Natur, die oft an uns anhängt, diese alten Gewohnheiten, dieses Furchtbare. Du, Jesus, hast überhaupt kein Problem damit, weil du hast am Kreuz gesiegt, und die Kraft von deinem Kreuz und die Kraft vom Blut von Jesus immer noch das Gleiche, gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.